Ja, will ich nochmal von dieser Stelle grüßen. Und ich darf auch Grüße weitergeben von Raimund. Ich kann es schon mit meinen Worten jetzt sagen. Er ist dankbar einfach für euer Mitdrandenken, aber er fühlt sich geborgen auch in seiner Situation jetzt mit den Augen. Und es war ihm, glaube ich, ein großes Anliegen, dass wir auch an die Maria denken, wenn sie operiert wird. Und das, denke, wollen wir tun auch als Gemeinde. Wir wollen uns heute eine Begebenheit, vielmehr ein Gleichnis angucken aus dem Matthäusevangelium. Aber bevor ich anfange, dieses Gleichnis uns zu lesen und da reinzugucken, möchte ich, und ich finde, das ist so ein Stück auch eine Einleitung, das Gleichnis euch mit hineinnehmen in die Situation, in die der Jesus dieses Gleichnis gesagt hatte. Der Jesus hatte eigentlich alles abgeschlossen, was er hier getan hat auf der Erde, und hatte so jetzt so schon ein Stück, glaube ich, seinen Blick hingerichtet auf die letzten Tage, wo es dann nach Golgatha ans Kreuz ging. Und er hatte sich nochmal auseinandergesetzt mit denen, die im Volk das Sagen hatten, auch das religiöse Sagen hatte, und hat ihnen deutlich gesagt, wo sie dran sind, hat ihnen offenbart, wie es aussieht um ihre Herzen. Und dann kommt dieses, was wir, glaube ich, kennen, wo es kaum Verse gibt, die so ausdrücklicher oder einschneidender sind, was der Jesus dann sagt über das Klagen über Jerusalem und über die Juden und über das Volk, was ihn nicht wollte. Und ich möchte die Verse uns im Vorfeld lesen. Fangen wir an mit Matthäus 23 ab Vers 37 zu lesen. Jerusalem, Jerusalem, da töten die Propheten und steinigen, die zu ihnen gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken, versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch öde gelassen, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ich spreche, gepriesen sei der Herr, der da kommt im Namen des Herrn. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg, und seine Jünger traten zu ihm, um ihn aus dem Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er beantwortete und sprach zu ihnen: Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen: Sage uns, wann wird das sein? Und was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Zeitalter? Ich glaube, das ist so für mich zumindest zu Herzen gegangen. Der Jesus ging aus dem Tempel hinaus. Und das ist, denke ich mal, das letzte Mal, dass er dort hinausgeht. Der Tempel, der zur Ehre Gottes ist, hat den Inhalt nicht mehr. Der Herr ist nicht mehr dort drinnen. Wir kennen auch dieses Bild, was uns beschrieben wird, wie Gott diesen ersten Tempel verlässt im Alten Testament, wie er herauszieht, wie er aus dem Tempel herauszieht, aus der Stadt herauszieht. Wenn im Tempel Gottes Gott nicht mehr zu Hause ist, wofür das Gebäude? Es wurde circa 30 bis 35 Jahre noch der Tempel, nachdem der Jesus ausgezogen ist, zu Ende gebaut, um dann 4 Jahre später zerstört zu werden, vollkommen dem Erdboden gleichgemacht. Ein Prachtbau. Ich weiß, vor ungefähr 20 Jahren hat die Astrid mal ein Modell davon gebaut in Pappe. Ich habe das mal in der Mittwochstunde mitgenommen. Ich war also beeindruckt von der Größe von, ich glaube, 46 Meter hoch, die Gebäude. Aber der Herr Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und in diese Antwort darauf des Herrn Jesus, dass da kein Stein auf dem anderen gelassen wird, fragten die Jünger den Herrn Jesus: Wann wird das sein? Der Jesus erklärt dann im 24. und 25. Kapitel sehr viele Dinge über die Zukunft, auch über die Zeit, in der wir heute sind. Und er erklärt mehr, denke ich, wie die Jünger gefragt haben. Wir können heute nur einen Ausschnitt davon nehmen. Und mir lag es auf dem Herzen, das vom 25. Kapitel die ersten 13 Verse heute in unserer Mitte zu stellen. Lesen wir die Verse. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein, wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampe nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe der Bräutigam, geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihnen hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortet und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wachet nun, denn ihr wisset weder den Tag noch die Stunde. Ich weiß nicht, wie es für dich ist, wenn du jetzt diesen Text hörst, vielleicht den dir zu Hause schon angeguckt hast, vielleicht schon oft gelesen und darüber was gehört hast. Mich hat das die letzten Wochen sehr, sehr, sehr nachdenklich gemacht. Es ist ein eigentlich so frohes Ereignis, von dem uns beschrieben wird hier. Es ist die Hochzeit und der Bräutigam kommt. Ich kann mich daran erinnern, wie unsere Hochzeitsvorbereitungen waren. Das ist jetzt knapp 25 Jahre her. Dieses Jahr werden wir, wenn Gott will, 25 Jahre verheiratet sein. Nachdem ich Astrid kennengelernt hatte, war eigentlich jeder Tag darauf ausgerichtet, auf diesen Tag der Hochzeit. Wie ist es mit dir, als du deinen Herrn und Heiland kennengelernt hast? Hat dein Herz gebrannt? War es dir ein Anliegen, bald mit ihm vereint zu sein, alles ausgerichtet zu sein, mit ihm zusammen zu sein? Und dann kommt die Schläfrigkeit und die Schläfrigkeit und das Einschlafen. Wie oft habe ich das in meinem Leben erlebt? Ich bin dankbar dafür, dass mein Herr mich oft immer wieder aufgerüttelt hat, mich wach gemacht hat. Und ich unter Tränen Dinge ablegen musste, die mich festgehalten haben, wach zu sein. Eigentlich, wenn der Jesus von sich und seiner Gemeinde redet und wir merken, das ist ein Gleichnis. Er hat eine Richtung, in die er die Dinge deutet und er nimmt hier nicht die Braut, sondern er nimmt die Brautjungfern. Und ich glaube, wir brauchen jetzt nicht irgendwie die Zeit dafür verwenden, die damaligen Bräuche von Hochzeiten uns anzugucken, weil die Dinge, die uns beschrieben und verglichen sind, sind sehr, sehr eindrücklich. Hier sind Brautjungfern, die mit dabei sein wollten bei der Hochzeit, die mit vorbereitet waren, die ein Anliegen hatten. Und für mich war das auch was so, irgendwie, wenn wir das anschaut, es ist bei den Brautjungfern kein Unterschied zu sehen. Alle waren Brautjungfern. Alle waren, ich denke, in diesem Bild zu sehen, Leute, die sich eigentlich bewahrt haben und die bereit sein wollten für den Herrn Jesus. Alle von denen sind ausgezogen, haben es, ja, ich denke, das will das mal so sagen, in ihrem Herzen gehabt, hinauszugehen aus den Dingen dieser Zeit und dieser Welt und ihr Leben ein Stück nach Gott und dem Herrn Jesus auszurichten. Die sind hinausgegangen, dem Herrn Jesus entgegen. Alle von denen hatten eine Lampe und ich denke, in Auslegungen gibt es ganz viele Erklärungen. Und wenn man vom Griechischen sieht, da ist das eine Fackel. Ich glaube, das ist so eine Ölfackel gewesen wahrscheinlich, die man dann draußen anzünden konnte und die Licht geben konnte. Auch das hatten alle gleich. Und alle sind müde geworden, weil sich die Zeit hinausgezögert hat. Der Bräutigam war noch nicht da. Es war Abend, es war Nacht, es war Mitternacht. Alle sind müde geworden, alle sind schläfrig geworden. Aber ein Unterschied ist da und der ist von außen nicht so direkt zu erkennen. Es waren 5 Kluge und 5 Törichte. Und der Unterschied von den Klugen war, sie hatten Öl in ihren Gefäßen, die dann, wenn der Bräutigam kommt, dass das Licht sofort zum Leuchten kommen konnte. Was ist das, töricht? Töricht hat was, glaube ich, damit zu tun, dass es keine Bedeutung hat und bedeutungslos ist auch für das geistliche Leben. Töricht drückt Dinge aus, die im Herzen eines Menschen sind und etwas von der Gesinnung. Und die Gesinnung ist etwas, wo ich mit meinem Willen Entscheidungen treffe und meinem Leben eine Richtung gebe. Hier fehlte das bei den Törichten. Es fehlte, dass das Herz letztendlich erfüllt war. Aber wir kommen da weiter drauf. Und bei den Klugen heißt es, dass man in der Lage ist, wenn man klug ist, einen Plan zu fassen, eine Entscheidung, einen Entschluss zu fassen, dem auch nachzugehen. Ich finde eine sehr, sehr schöne und sehr bilderhafte Sprache im Alten Testament, wo uns etwas von dem ausgedrückt wird. Und ich will einfach ein paar Verse davon lesen, weil mich das so beeindruckt, aus Sprüche 8. Und ich kann euch das einfach nur empfehlen. Lest das ganze Kapitel zu Hause mal. Lasst euch das durchs Herz gehen. Sprüche 8, wo was von töricht und klug gesagt wird und wo was von der Weisheit gesagt wird, wo in einer wunderbaren Weise uns der Jesus selber als die Weisheit vorgestellt wird. Und vielleicht können wir da ein paar Dinge mit hinübernehmen in dieses Gleichnis, was der Jesus sagt. Ich lese euch einfach ein paar Verse so vom Anfang von Sprüche 8 vor und vielleicht dann noch ein paar Verse so ganz vom Ende. Ruft nicht die Weisheit, die Einsicht, lässt sie nicht ihre Stimme erschallen, oben auf dem Höhen, am Weg, da wo der Pfad sich kreuzt, hat sie sich nicht wartend aufgestellt, neben den Toren am Zugang der Stadt, am Eingang der Pforte schreit sie, an euch, ihr Männer, ergeht mein Ruf und meine Stimme an die Menschenkinder. Lernt Klugheit, ihr Einfältigen und ihr Toren, bringt eure Herzen zur Einsicht. Also wir merken was, da sind die Toren, da sind die Klugen genannt und da ist die Weisheit und danach wird uns der Jesus in einer wunderbaren Weise beschrieben. Wir kommen noch auf ein oder zwei Punkte davon sofort zurück. Ich will uns den Rest noch lesen, das Ende von dem Kapitel ab Vers 32. Nun denn, ihr Söhne, hört auf mich, denn glücklich sind die, meine Wege wahren. Hört auf Zucht und werdet weise. Lasst sie niemals fahren. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, indem er wacht an meinen Türen Tag für Tag, die Pforte meiner Toren hütet. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden, Gefallen erlangt von dem Herrn. Wer mich aber verfehlt, tut sich selbst Gewalt an. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Ich fand es schön zu sehen, dass die Weisheit dort ist, vor der Stadt, wo die Wege sich kreuzen. Und wenn es darum geht, um die Weisheit oder den Herrn Jesus, dann muss sich unser Weg dort kreuzen. Ich muss da eine Richtungsänderung gemacht haben für mein Leben, um von Toren zum Weisen zu werden. Und ich weiß nicht, wie sehr du dich erinnerst an all deine Richtungsänderungen deines Lebens. Und alle Richtungsänderungen, wirklich wieder dein Leben neu auszurichten auf den Herrn Jesus. Und ich finde es schön, dass die Weisheit und letztendlich der Jesus als der beschrieben, der an den Wegen wartet. Der wartet auf dich. Der wartet, dass du diese Richtungsentscheidung triffst zu ihm hin. Und dass er ruft mit lauter Stimme, damit Törichte klug werden können. Und wenn wir das übertragen auf dieses Gleichnis von diesem Hochzeitslamm, es war noch vor der Tür, es war noch bevor es reinging in die Stadt. Und die Klugen, die hatten ihren Aufenthaltsort an den Toren der Weisheit. Wo ist mein Aufenthaltsort, wenn ich nach Hause gehe? Wo ist mein Aufenthaltsort mit meinen Gedanken und mit meinem Herzen? Es ist an den Toren der Weisheit, am Worte meines Herrn, in seiner Nähe. Und ich denke, dass dieses Buch der Sprüche und dass gerade dieses Kapitel 8 der Sprüche uns sehr helfen kann, dass uns der Jesus da und lest es zu Hause in so einer Weise vor die Augen gemalt wird. Ich wollte das mit hineinnehmen und euch hier weitergeben. Töricht und klug. Dann kam der Schrei und dann kam der Aufschrei und dann wurde von den Törichten plötzlich bemerkt, ich habe das Notwendige nicht, um meinem Herrn entgegengehen zu können oder um dem Herrn entgegengehen zu können. Ich habe kein Öl in der Lampe. Ich habe das euch schon ein paar Mal erzählt. Ich habe hier oft als Jugendlicher gesessen. Das Äußere, da war nichts vielleicht dran zu erkennen. Vielleicht für den einen oder anderen, der tiefer gesessen hat. Es hat aber in mir gebrannt und in meinem Herzen hat es geschmerzt, dass ich wusste, mir fehlt eigentlich das, was ich nach außen zum Ausdruck bringe, das fehlt mir in meinem Inneren, in meinem Herzen. Ich weiß alles, wie das funktioniert, aber es sprudelt nicht heraus, weil es aus meinem Herzen herausbrennt. Ich brauche den Herrn Jesus in meinem Herzen. Und es zerreißt einen und manchmal weiß man nicht, obwohl man es so oft gehört hat, wie komme ich dazu? Wie komme ich dazu, dass mein Herz sich ändert und dass nicht nur die Fassade da ist? Ich weiß nicht, wie es so gewesen ist für den Judas, der über 3 Jahre mit dem Herrn Jesus mitgegangen ist, der mit ausgesendet worden ist, zu heilen und zu verkündigen, der mit den Jüngern unterwegs gewesen ist. Und die Jünger, die haben das mit Sicherheit nicht so erkannt, weil sie fragten in dem Herrensaal, jeder für sich, bin ich es, der dich verraten wird? Manchmal ist es von außen gar nicht zu erkennen, wo wir stehen. Es ist nur in dem Inneren, in dem Gefäß zu erkennen, ob wir zum Herrn Jesus gehören und ob wir dabei sein werden. Und um dabei zu sein, um dazu zu gehören, bedarf es des Öls. Ich würde mit euch gerne 2 ganz kleine Verse oder Abschnitte aus dem 2. Timotheusbrief lesen, um da ein Stück, denke ich, mit weiterzukommen. Was hat das mit dem Öl auf sich? Und wie komme ich an dieses Öl? Und wie bekomme ich mein Leben wieder ans Leuchten? Wie komme ich wieder neu dran, wenn ich das zwar erlebt habe, aber das verschüttet gegangen ist? Ich möchte aus 2. Timotheus 2 erstmal den Vers 11 lesen. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, wird er uns verleugnen. Und wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Das Erste, was wir gelesen haben, das Wort ist gewiss. Und dann, denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Öl und Leben von Gott im Herzen zu haben, das bedarf, dass wir darum wissen, dass wir mit dem Herrn Jesus mitgestorben sind und dass das unser Leben ausmacht. Wer mit dem Herrn Jesus mitgestorben ist, wer in seinem Herzen, seinem Leben erkannt hat, es ist all mein Mühen und all das, was aus mir herauskommt, nicht ausreichend und es ist alles umsonst. Und das, was man aus freien Stücken und freiem Herzen dem Herrn Jesus vor die Füße legt und sagt, ich möchte es nicht mehr, ich möchte mit dir sterben, du bist für mich gestorben, ich möchte mit dir sterben, ich möchte statt meinem Alten dein neues Leben und ich möchte statt meiner Selbstbestimmtheit die Bestimmtheit von dir über mein Leben haben. Wer mitgestorben ist, wird auch mitleben. Das ist so klar und so eindeutig die Aussage, dass jeder wissen darf, der mit dem Herrn Jesus mitgestorben ist, dass er diese Gewissheit haben darf, dann darf ich auch mit dem Herrn Jesus leben. Und wenn man merkt und erkennt, da ist etwas eingeschlafen, dann dürfen wir aufgeweckt werden. Es kam ein Mitternachtsruf, es kam ein Ruf, der herkommt. Und wenn wir uns das 24. Kapitel in Matthäus angucken, dann müssen wir eigentlich erkennen und merken, wie weit die Zeit fortgeschritten ist. Wenn es schon früher heißt, es ist die letzte Stunde, dann merken wir, es ist sehr weit fortgeschritten an der Weltenuhr, dass unser Herr und Heiland wiederkommt. Ich wollte noch einen Vers aus dem Timotheusbrief uns vorlesen, das möchte ich gerade auch noch tun. 2. Timotheus 2 und ab Vers 20. Und das führt uns auch wieder hin zurück und hinein in dieses Gleichnis. In einem großen Haus aber sind nicht nur allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, die einen zur Ehre, die anderen zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereit. Es ging um Gefäße. Gefäße zur Ehre, Gefäße, in denen Öl war, was hell entflammt, dem Herrn Jesus und Ehre, zur Ehre. Eine Voraussetzung, reinige dich. Lass dein Leben durch das Blut des Herrn Jesus, durch sein Werk gereinigt sein und gereinigt werde. Sonder dich ab von den Dingen, die den Herrn Jesus nicht meinen und setze dein Leben rein, wirklich so ganz dem Herrn Jesus weiter und neu nachzufolgen. Ich möchte eine Sache dazwischen nehmen und ich denke, als die mit Erschrecken feststellten, diese Jungfrauen, wir haben kein Öl, wendeten sie sich an ihre Nachbarn, die das Öl hatten. Und ich bin mir bewusst, wenn ich heute Morgen hier stehe, ich kann dir nichts mitgeben. Ich habe nichts, was ich dir geben kann. Aber ich kann dich auf den verweisen, der alles geben kann. Diese Jungfrauen, die Öl hatten, die wussten, ich kann das nicht teilen. Die wussten, ich konnte nichts abgeben. Ihr müsst selber kaufen für euch selbst. Und was für eine Adresse haben wir wirklich zu kaufen? Wer ist der Kaufmann? Wer sind die Kaufleute, wo ich kaufen kann? Am Ende der Bibel, den letzten beiden Büchern, wird uns zweimal was vorgestellt. Es wird uns diese endgültige Hochzeit vorgestellt, dieses endgültige, wo alles im Allem ist. Aber da finden wir auch in der Offenbarung, in den letzten beiden Kapiteln, in jedem Kapitel noch einmal den Aufruf. Wer da will, der komm und kaufe umsonst. Jetzt ist es noch Zeit zu kaufen, umsonst Leben zu kaufen, umsonst den Herrn Jesus hineinzulassen ins Leben. Wir können dem anderen nichts abgeben, aber wir können den anderen verweisen auf unseren Herrn und Heiland, wo wir selber satt geworden sind, wo wir selber Leben empfangen haben, wo wir selber unser Herz haben füllen lassen. Verweisen wir, lassen wir uns Licht sein, auf den Herrn Jesus hinweisen, dass wir nicht Menschen an uns binden oder meinen, wir könnten Menschen was zu geben. Wir können dem Menschen diesen Hinweis und diesen Verweis geben auf unseren Herrn und Heiland. Ich möchte noch so ein paar Verse uns lesen, die sind mir so irgendwie wichtig geworden. Und einmal finden wir was aus 2. Korinther 4, wo der Apostel Paulus selber irgendwie was zum Ausdruck bringt, wie er sein Leben geführt hat im Gestorbensein für den Herrn Jesus und wie dadurch Kraft und Leben und Neues hervorkommt. Aber erstmal noch 2. Korinther 4, Vers 7, wo es um diesen Schatz, um den Herrn Jesus so irgendwie in unserem Herzen, um seinen Geist geht. 2. Korinther 4, Vers 7. Wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott in uns Gott ist und nicht aus uns. Und dann lesen wir eine Beschreibung von dem Apostel. Ich lese uns das einfach vor, weil wir damit hineingenommen werden, was es heißt, irgendwie gestorben zu sein oder in diesem Sterben des Herrn Jesus zu leben. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leibe umhertragend, damit auch das Leben Jesus an unserem Leibe offenbar wird. Denn ständig werden wir, die Lebende, dem Tod überliefert, um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Leib Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, aber das Leben in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir, darum reden auch wir. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Und jetzt kommen wir bei den nächsten Versen schon so in das Schluss eigentlich dieses Gleichnis rein, dieses Wachsein und nicht zu ermüden. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreich ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare aber ewig. Ja, in diesem Gleichnis geht es dann weiter. Die Klugen dürfen einziehen in die Herrlichkeit Gottes. Wir haben das bildhaft hier auch gesehen, der Jesus ist gestorben, der Jesus ist in der Herrlichkeit, wir haben unser Zuhause und dann kommen die anderen und es ist zu spät. Wenn die Hochzeit des Lammes ist, dann ist die Tür geschlossen. Aber der Jesus, der gibt eine Nachricht weiter und er zeigt, was er vorhat mit diesem Gleichnis, wohin es deutlich deuten soll. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, also ich kenne euch nicht, und dann sagt er zu uns allen, so wachet nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Wachen heißt in Bereitschaft zu sein. Und von der Übersetzung, ich habe den Lars gefragt, vom Griechischen her heißt es sogar, Alarmbereitschaft zu sein. Eine Wache von Soldaten, die ist in Bereitschaft, die ist in Bereitschaft zu gucken, kommt der Feind. Wach zu sein heißt in Alarmbereitschaft zu sein. Wach zu sein heißt, den Herrn Jesus vor Augen zu haben. Und wach zu sein heißt, nicht auf das Zeitliche zu gucken, wie wir das eben gelesen haben, sondern auf das Ewige zu gucken. Und wie sehr sind Veränderungen in unserer Zeit bemüht, unseren ganzen Blick und unsere ganze Herzensrichtung auf diese zeitlichen Dinge zu richten und in Angst und Schrecken vielleicht sogar zu versetzen. Wach zu sein, heißt auf die himmlischen Dinge zu gucken, heißt auf unseren Herrn zu gucken. Und der Herr, der stand heute Morgen in unserem Mittelpunkt. Wir haben Ich glaube, wir sind alle mitgegangen, so auf den Herrn zu gucken, der für uns gestorben, der für uns gelitten hat. Und ich möchte einfach auch noch so, was das mit Wachsein zu tun hat, uns einfach da noch zwei weitere Bibelabschnitte vor unser Herz und vor unsere Augen stellen. Einmal möchte ich uns Hebräer 12 ab Vers 1 lesen. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die so leicht umstreckende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Hier wird uns was davon einfach nochmal so gesagt. Wir dürfen auf den Herrn Jesus gucken und wir dürfen in einer Weise, und das ist für mich so ja unaussprechlich groß, auf den zu gucken, der so großen Widerspruch von Sündern gegen sich erduldet hat. Ich finde, das ist mit eines der schwersten Dinge im Leben, die man erdulden kann, Widerspruch. Dass alles sich einem entgegensteht und dass man es erduldet, dass man nicht laut wird, dass man nicht dagegen geht. Widerspruch erduldet. Was hat der Jesus an Widerspruch erduldet am Kreuz? Der Heilige, der Gerechte, der Schöpfer stirbt für seine Knechte. Und wenn wir das anschauen, dann ermatten wir nicht, dann ermüden wir nicht, dann werden wir nicht lahmgelegt. Aber wir sollen auch hingehen, wie wir es in den Versen davor gelesen haben. Wir sollen all das, was umstrickt, was festhält, ablegen. Wie viele Jahre habe ich Ausreden dafür? Ich würde ja gerne. Es geht noch nicht. Ich bin noch nicht so weit. Der Jesus hat mich noch nicht irgendwie freigemacht von dieser oder jener Sache. Habe ich nicht Vertrauen, dass der Jesus sagt, wenn der Herr frei macht, der wird wirklich frei sein. Dass der Jesus in ihm die Kraft ist und die Zuversicht, wirklich nach vorne gehen zu können. Es ist ein Willensentschluss. Es sind Wege, die sich kreuzen. Gehe ich weiter in der Torheit oder nehme ich den Weg der Klugheit, mich in seiner Nähe aufzuhalten? Er verändert mich wie die Jünger. Da war nicht alles perfekt, aber im Hinterhergehen nimmt der Jesus Stück für Stück an die Hand und richtet sie aus mit ihrem Blick und ihren Herzen auf ihn hin. Ich möchte dazu noch ein paar Verse lesen aus Epheser 5 ab Vers 11. Und habt aber nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist selbst zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch Licht offenbar. Wenn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wachet auf, der du schläfst, steh auf von den Toten, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Kaufet die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großer Schlüssel, Licht dran zu lassen, wenn Finsternis da ist. Das verändert alles. Wenn das Innere deines Gefäßes, deines Herzens Finsternis ist, lass sein Licht dran, lass es aufgedeckt sein und all das, was Finsternis ist, kraftlos. Es hat keinen Platz, wenn es hineinleuchtet, die Liebe und die Macht Gottes zu reinigen durch sein Blut, ins Licht zu stellen, in seine Gegenwart zu rufen. und steht dieses Hochzeitsfest bevor. Entweder wenn der Jesus heute oder morgen oder wenn es ihm gefällt zu kommen oder wenn er mich heute oder morgen wegnimmt, bin ich dann bereit, mich bereit, ihm entgegenzugehen, Ja zu sagen, mich ganz ihm auszuliefern? Oder erschrickt mich noch was, hält mich noch was zurück? Heute gibt es die Möglichkeit, die Dinge zu ordnen. Kann keiner für dich tun. Aber du kannst es in der Gegenwart deines Herrn und Heilands tun, dein Leben ins Licht zu setzen, bereit zu sein, für das Größte, was es gibt, ewige Gemeinschaft mit Gott zu haben, ewig bei ihm zu sein, drinnen zu sein, beim Hochzeitsmahl des Lammes, dabei zu sein, wenn der Herr die Seinen holt. Ich wünschte, dass neu ein Stück die Sehnsucht geweckt ist in meinem und deinem Herzen zu unserem Herrn und Heiland hin. Vielleicht hat jemand noch ein Lied, was wir irgendwie vom Text her uns angucken können, vielleicht summen können. Und vielleicht mag noch jemand mit uns beten.